Herzlich willkommen zur Folge 29 des Podcasts Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen kapitelweise alle drei Folgen meiner Romantrilogie Großstadtoasen vor. Wir befinden uns heute am Ende von Band 2, das letzte Kapitel. Das Kapitel heißt Jahre später. Wir blicken nochmal ganz kurz zurück, was in der letzten Folge passierte. Es gab einige Glücksmomente, die sich sehr, sehr positiv auf einzelne der Isokratiker ausgewirkt haben. Ich hebe nur zwei hervor. Das eine war, Deko hat aufgrund der Erbschaft seiner Großmutter den Vorstand einer Stiftung zugesprochen. Einer Stiftung, die er die Chronisten nennt und die mit jährlichen Ausschüttungen von immerhin 500.000 ausgestattet ist, denn das Stiftungsvermögen beträgt mehr als 30 Millionen Euro. Und Jimmy, ja, Jimmy hat auch Glück gehabt, obwohl sein Vater verstarb, aber im Erbe seines Vaters waren Google-Aktien im Wert von über 2 Millionen und mit diesem Vermögen hat er ein Haus gekauft und dieses Haus hat er der Stiftung von Deko, genauer der Stiftung aller Chronisten, gewidmet und somit können die Chronisten ihre Arbeit wunderbar fortführen, weil sie doch sehr, sehr gut finanziell ausgestattet sind und einen zentralen Treffpunkt in Ottensen haben. Wir schauen weiter in das, was noch passiert ist. Wir befinden uns im aktuellen Jahr. Im Intercity Hotel am Bahnhof Altona gibt es mehrere Konferenzräume. Der Motivationstrainer G-Khan hat sie alle gebucht. Er ist mit der Teilnehmerzahl von fast 200 zufrieden. G-Khan, der zeitweise in New York gelebt und später eine Ausbildung als Zen-Meister gemacht hat, ist stolz auf seine Erfolge und möchte sie gerne an die junge Generation weitergeben. In seinem aktuellen Workshop leitet er die Teilnehmer dazu an, wie man mit der richtigen Motivation Höchstleistungen erreichen und sein Leben zielgerichtet neu sortieren kann. Die zentralen Themen dabei sind Mut, Inspiration und Motivation. G-Khan hat seine jungen Wissbegierigen nach ihren Wohnorten aufgeteilt. Im Raum Hamburg-West ist die Stimmung angeregt. Bei Orangensaft und Wasser lernen sich gerade 6 junge Frauen und 6 junge Männer kennen. Ariadne und Albert stammen aus England und besuchen in Hamburg ihren Patenonkel. Konstantin, Konstanze, Cosima und Kolja sind Geschwister. Sie nennen sich scherzhaft Co, Co, Co und Co und haben ihren Cousin Tintin mitgebracht. Victoria ist die jüngste der Runde und wohnt bei ihrem Großvater. Die übrigen 4 sind Geschwisterpaare und heißen Harry und Hermine bzw. Linus und Lina. Außer Victoria ist also niemand allein dort, deshalb nehmen Konstantin und Linus sie unter ihre Fittiche. Mut. Linus berichtet mit Stolz, dass er bereits als 15-Jähriger auf einem Fachkongress in London einen Vortrag über die Blockchain-Technologie sowie die mögliche softwarebasierte Generierung einer weltweiten Währung gehalten hat. Auf dieser Reise hat ihn niemand begleitet. Dass er den Mut dazu aufbringen konnte, hat er seinem Vater Jimmy zu verdanken. Dessen Hang zur Esoterik stärkte den Glauben an Schicksalhaftigkeit und dadurch überwand Linus seine Ängste vor dem Unbekannten. Lina grinst dazu und meint, unser Vater war selbst wohl doch nicht so voller Glauben. Er machte sich richtig Sorgen, ob Linus auf dem Rückweg den richtigen Flieger bekommt und wir ihn wohlbehalten am Flughafen abholen können. Ernsthafter fügt sie hinzu, ich habe Linus Mut immer sehr bewundert. Mein Mut besteht immerhin darin, mich 4 Jahre später, damals war ich 15, zur Kapitänin eines Mädchenhockeyteams wählen zu lassen, obwohl ich die zweitjüngste war. Das war vor 9 Jahren. Victoria? Meine mutigste Entscheidung war mein Entschluss, mich mit 14 in Afrika von meiner Mutter zu trennen, um bei meinem Großvater Viktor in Hamburg zu leben und hier aufs Gymnasium zu gehen. Afrika war zwar toll, dort hatten wir viele Jahre gelebt, aber die Welt meiner Mutter war mir immer fremd geblieben. Mein Opa ist echt super. Er unterstützt mich in meiner Abiturvorbereitung, insbesondere in Typografie, Physik und Philosophie. Wir ahnen schon, wer diese jungen Leute alle sind, denn ein paar Namen tauchten jetzt hier auf. Hermine und Harry, 18 und 19 Jahre alt, wirken fast wie Zwillinge, sind jedoch altersmäßig 11 Monate auseinander. Hermine, vor 3 Monaten haben Harry und ich in der Bahrenfelder Malschule meiner Mutter eine gemeinsame Sitzung als Aktmodell gehabt. Das fanden wir beide sehr mutig. Glücklicherweise war es schön warm, wir hatten genügend Pausen und ab und zu konnten wir uns einen leichten Tüllschleier umlegen. Kennt ihr Yvonnes Malschule? Harry, eigentlich macht Hermine ja in London eine Ausbildung zur Köchin, aber alle 4 Wochen kommt sie nach Hamburg, sonst würden wir uns doch sehr fehlen. Und wir sind, ohne rot zu werden, in unserem Vorstellungsgespräch in der Malschule ungefragt darauf eingegangen, dass wir wirklich keinen der Harry Potter Filme gesehen haben, aber natürlich die Bücher kennen, anders als unsere Mutter. T. Tintin wohnte viele Jahre bei seinem Onkel Rick, nachdem seine Pflegeeltern ihn in Hammerbrook nicht mehr gut genug betreuen konnten. Dass ich mich dazu entschlossen habe, diesen Workshop mitzumachen, ist bei mir das Mutigste der letzten Monate. Obwohl ich schon 25 Jahre bin, habe ich mich zum Beispiel noch nie getraut, meine Großeltern und meinen Onkel Rick zu fragen, wer eigentlich meine Eltern sind. Ich bin bereits mit 16 in betreutes Wohnen innerhalb einer Jugend-WG gezogen, weil ich die problematische Stimmung bei Onkel Rick nicht mehr ausgehalten habe. Inzwischen ist mir ganz egal, wer meine Eltern sind. Für Co, Co, Co und Co ergreift Konstantin das Wort. Wir sind alle in der Werbebranche gelandet, trotz unserer unterschiedlichen Begabung, aber keiner von uns, sorry, keiner und keine von uns ist damit besonders glücklich. Wir nehmen momentan unsere ganze Energie zusammen, in neue Arbeitsgebiete zu wechseln, das nennen wir Mut. Wir verdienen nämlich alle verdammt gut, arbeiten aber jeder durchschnittlich 60 Stunden und mehr pro Woche und haben fast keine Freizeit. Die nächste Stimme. Unsere Eltern leben in Bath, England. Sie kommen aber aus Deutschland und daher sind wir auch zweisprachig aufgewachsen. Durch unseren Patenonkel Deco sind wir oft in Hamburg. Er ist sehr großzügig und wir lieben ihn unendlich. Er war früher mal beruflich höchst erfolgreich. Mut? Ganz allein mit der Fähre aufs Festland überzusetzen, wir waren vor 10 Jahren erst 14 und 12 Jahre alt und dann von ihm abgeholt zu werden, war unser bislang mutigster Schritt, berichtet Ariadne. Ihr Bruder Albert nickt zustimmend. Die Bilanz über den Mut in ihrem Leben ist auf der persönlich-familiären Ebene angekommen. In den Pausengesprächen forschen sie damit weiter und stellen fest, dass es Gemeinsamkeiten gibt. Keiner ihrer Eltern ist verheiratet. Co, Co, Co und Co haben zwar die gleiche Mutter, Imelda, aber verschiedene Väter. Außerdem fällt ihnen auf, dass ihre Eltern, Patenonkel oder der Großvater, zwar nicht in Ottensen leben, aber eine extrem hohe Affinität zu diesem besonderen Hamburger Stadtteil haben. Die nächste Seminarrunde. Inspiration. Motivationstrainer Jikan erläutert das Vorgehen für die zweite Seminarrunde und illustriert es an 2 Beispielen. Dann sind die Gruppen wieder an der Reihe. Alle 12 sind sich einig, dass die meisten ihre Inspirationen in Hamburg-Ottensen hatten. Damit meinen sie, der gestellten Aufgabe Genüge getan zu haben. Anderes ist im Moment für sie interessanter, denn wenn sich eine Ottenser Verbindung auftun lässt, gibt es vielleicht neue Antworten auf alte Fragen. Also, sie haben herausgefunden, Rick und Imelda sind Geschwister. Das ist doch schon mal ein guter Ausgangspunkt. Wer hat schon einmal von dem Drucker Victor gehört, dem Großvater von Victoria? Unsere Mutter Yvonne hat öfter davon erzählt, dass sie in einer Druckerei ein Praktikum gemacht hat und dabei mit einem Victor zu tun hatte. Oh, sein Vollbart war so wunderschön, schwärmte sie manchmal. Dieser Beitrag stammt von Harry. Mehr ist ohne Elternbeteiligung zu dieser Bekanntschaft nicht herauszubekommen. Onkel Rick hat auch das Drucken gelernt, um einige seiner Bücher selbst herzustellen. Vielleicht kennt er ja Victor ebenfalls, spekuliert Tintin. Cosima, mit 25 gleich alt wie Tintin, versucht, die Fäden weiterzuspinnen. Onkel Rick war erklärter Kinofan. Das war Victor auch. Genau wie Imelda erzählt er häufig vom Filmhaus. Ariadne und Albert fällt ein, dass ihr Onkel Deco immer mal wieder von verschiedenen Aufführungen des Films Casablanca erzählte. Das ist witzig, denn auch bei Linus und Lina ranken sich ähnliche Legenden um den Film. Da können auch Harry und Hermine mithalten. Zumindest was Casablanca angeht, müssen sich ihre Eltern gekannt haben. Über die Filmbegeisterung kommen alle 12 noch vor Ende dieser Inspirationsgesprächsrunde auf einen Bluesclub, den es wohl um 1984 herum gegeben haben muss. Jimmy, auch heute noch erklärter John Mayle-Fan, Imelda, die Mutter von Coco, Co und Co und Yvonne, die jetzt eine Malschule besitzt, waren damals bei der Gründung wohl besonders aktiv. Kleine Welt. Ottensen, in dem keiner der jungen Leute lebt, war die gemeinsame politische Heimat aller Eltern und des Paten. Es hat ihre Sicht auf vieles geprägt. 3. Seminarrunde. Motivation. Kann es eine bessere Motivation geben, die begonnenen Gespräche weiterzuführen, als die Verbindungen zwischen ihnen weitergehend zu entdecken? Bei der Frage, warum keiner der Eltern verheiratet ist, gehen die Spekulationen in verschiedene Richtungen. Die jungen Leute stimmen darin überein, dass eine Hochzeit nicht ins Bild der linksalternativen und grünen Szene der 80er und 90er Jahre passte. Ah, das ging damals gar nicht, sagen Konstantin und Linus, die beiden Ältesten, fast gleichzeitig. Die jüngste der Runde, die philosophiebegeisterte Victoria, tippt auf Bindungsangst. Diesen Begriff hat sie irgendwo aufgeschnappt und die anderen nicken verstehend. Auf die Frage, warum weder Eltern noch Onkel noch Großvater je über ihre Bekanntschaften in Ottensen erzählen, weiß keiner eine Antwort. Hermine, zweitjüngste und in Sachen Fantasy-Literatur die führende Expertin, hat da eine etwas seltsame Idee. Ob wohl ein Geheimbund mit Verschwiegenheitsverpflichtung dahinter steckt? Meine Mutter Yvonne hat angedeutet, dass sie Geheimbünde großartig findet. Das war, als wir über die Bücher von Joan K. Rowling sprachen. Ich erinnere mich noch an einen Begriff, den sie sofort wieder unter den Teppich kehrte. Isos. Ob das mit irgendeiner Form der Isolierung zu tun haben könnte? Fragt sich Hermine. Trotz Smartphone-Benutzungsverbot auf dem Workshop hat Lina Jimmy eine SMS geschrieben, während sie auf der Toilette war. Die Antwort kam prompt. Jimmy scheint es im Gegensatz zu den anderen mit der Geheimhaltung zumindest gegenüber seiner Tochter nicht so genau zu nehmen. Auf dem Display steht Isokratika. Lina trägt die neuen Erkenntnisse in die Runde. Isokratika, das macht noch keinen schlau, auch wenn drei wissen, dass Isokrates ein griechischer Philosoph und Gründer einer Rhetorikschule war. Aber was hat das mit den Eltern und so weiter zu tun? Waren sie wirklich in einem Geheimbund? Ich hätte nie gedacht, dass mich ein Workshop derart bewegen könnte, versucht Cosima eine kleine Zwischenbilanz. Im Geiste scheinen wir alle Geschwister zu sein. Wollt ihr nicht übermorgen am 22. Juni zu meinem Geburtstag zu mir kommen? Darauf Tintin. Ich glaube es nicht. Das ist auch mein Geburtstag. Er grinst. Vielleicht sind wir ja Zwillinge und wurden als Kleinkinder getrennt, so wie bei Erich Kästner. Die anderen lachen. Nur Tintin wird nachdenklich. Lass uns doch mal das ausspinnen. Wenn ich Cosimas Zwillingsbruder wäre, dann müsste ja Imelda meine Mutter sein. Und wer mein Vater ist, weiß ich. Aber wenn sie vier Kinder aufzieht, warum dann nicht fünf? Konstantin, als ältester Bruder des Geschwisterkleeblatts, versucht ernsthaft darauf einzusteigen. Wir vier haben verschiedene Väter. Unsere Mutter wollte uns immer alleine erziehen. Daher hat sie nie etwas über unsere Väter gesagt, wurde aber über die Alimente finanziell durchaus unterstützt. Nach einem Grübeln kommt ihm ein Geistesblitz. Auf einem Kontoauszug meiner Mutter sah ich vor 3 Jahren zufällig den Betreff Unterhaltszahlung für Cosima von Jimmy. Tintin, dass Jimmy mein Vater ist, weiß ich nun schon ein paar Jahre, hab ihn aber nur 3-mal besucht. Zu groß ist unsere Distanz. Die Duplizität der Ereignisse ist mehr als frappierend. Ich sah beim 3. Besuch auch auf einem Kontoauszug meines Vaters eine Zahlung Kindesunterhalt Tintin von Imelda. Zwillinge, Cosima und Tintin, nun ist es bewiesen. Kleine Zusammenfassung. 12 Leben. Deko, 64, seine Patenkinder sind Ariadne, 24 und Albert, 22, eigene Kinder hat er nicht. Imelda, 57, ihre Kinder sind Konstantin, 28, Konstanze, 26, Cosima und der Zwillingsbruder Tintin, 25 und Kolja. Jimmy, 58, seine Kinder sind Linus, 28 und Lina, 24, Cosima und Tintin. Rick, 69, betreute Tintin mit jetzt 25, hat selbst aber keine Kinder. Victor, 61, hat eine Tochter, Ilsa, die aber heute nicht anwesend ist. Sie ist 38 und seine Enkeltochter Victoria, die gerade 18 ist. Yvonne, 54 Jahre alt, ihre Kinder sind Harry mit 19 und Hermine mit 18. Ja, und nachdem wir einige Glücksmomente hatten in der Folge 28, gibt's jetzt Pechmomente. Pechvogel. Linus lässt sein Konzept der Blockchain-Technology 2005 nicht patentieren. 2008 veröffentlicht Nakamoto ein abgewandeltes Konzept. Linus liest es, kauft von seinem Taschengeld 100 Bitcoins, verkauft sie nach kurzer Zeit für 200 Euro und ist sehr zufrieden mit dem unerwarteten Erlös. Jetzt, 2018, wären sie 2 Millionen wert. Aber sowas kann Linus nicht schrecken. Er hat ja noch Apple-Aktien für 60.000 Euro, die sein Vater 1994 zu Linus 4. Geburtstag für 400 D-Mark erwarb. Kleiner Sprung in die Zukunft. Dass 2 Tage später, am 22. Juni, der legendäre Bluesclub GBBC von Deko, Imelda, Jimmy, Rick und Victor und Yvonne 34 Jahre alt wird, wissen nur die Alten. Ihre Kinder sind an diesem Abend in Cosimas WG in Bahrenfeld und feiern das gelöste Rätsel. Davon wissen die fast schon betagten Eltern nichts, als sich die Runde der Isokratiker trifft. Für ihre Verabredungen benutzen die Isos aus Datenschutzgründen alte Mobiltelefone, die maximal für das Schreiben einer SMS-Textnachricht geeignet sind. Die Vision von 1984, die der Schriftsteller George Orwell 1948 beschrieb, soll, da sind sich alle wie immer einig, für die Isokratiker auch 2018 nicht möglich sein. Auch wenn einige ihrer Smartphone-abhängigen Bekannten eine Datenspur hinterlassen, von der Orwell vor 70 Jahren nicht einmal träumen konnte. Im Hinterraum der Blauen Blume erscheinen auf Wunsch von Yvonne, Victor, Rick, Jimmy, Imelda und Deco Szenen mit Dialogen aus Casablanca. Gestreamt wird mittels iPad, projiziert über einen lichtstarken Beamer. Einige Bogart-Szenen werden mehrfach wiederholt. In dieser Form wäre das 1984 mit den 35mm Kinoprojektoren nicht möglich gewesen. Rick zu Ilsa. We'll always have Paris. Wir haben immer noch Paris. Rick zu Renaud. Louise, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Louise, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Der Film The Commitments mit den Namensvettern von Deco, Imelda und Jimmy wird heute nicht gezeigt, obwohl er musikalisch viele rhythmische und soul-lastige Songs enthält, die Ohrwurm-Charakter haben. Ja, was ist noch aus den Personen geworden? 2018. Dem Vernehmen nach lehrt Imelda einen Seitenzweig der angewandten Psychologie an einer Universität und sieht ihre 4 Kinder nur gelegentlich per Skype. Über die Väter ist nach wie vor nichts bekannt, denn sie haben das Rechercheverbot der Mutter akzeptiert. Rick ist Rentner, begeisterter Europa- und Afrika-Reisender und kümmert sich um die Rosen seiner beiden alten Tanten, weil sein Pflegekind Tintin erst in der WG war und danach sehr selbstständig agiert. Jimmy leitete länger ein privates Pflegeheim und gab Bewohnern auf Wunsch schon mal einen Joint. Er war angeblich viele Jahre mit Mörchen verheiratet, einer Dolmetscherin. Linus und Lina kommen gerne nach Ottensen, den Halbbruder Tintin hat er ihnen noch verschwiegen. Victor ist Privatier und kümmert sich neben seinen künstlerischen Tätigkeiten weiterhin um die Enkeltochter Victoria. Zu seiner Tochter Ilsa hat er wenig Kontakt. Ihr Afrika-Bild weicht doch sehr deutlich von seinem ab. Er hat sich gerade wieder frisch in Yvonne verliebt und lebt mit ihr in wilder Ehe. Jönnes Kinder aus einer anderen Beziehung sind auf dem besten Weg. Beide besuchen sie häufig, sie in ihrer Malschule. Deco arbeitet als Berater, nachdem er eine gute Karriere bei der Post ausgeschlagen hat. England-Aufenthalte brachten ihm 2 verschwisterte Patenkinder, um die er sich rührend kümmert. Thema Beziehungsgeflechte? Tja, es ist kompliziert mit dem Verstehen von Frauen. Warum Männer trotz Entwicklung zum Softie und vielen Erkenntnissen aus der Frauenbewegung, von Ausnahmen abgesehen, den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht nicht sonderlich gut geregelt bekommen, weiß keiner der Beteiligten. Dass man als Frau Männer eh nicht versteht, weil sie auf einem anderen Planeten leben, ist dagegen allgemein bekannt und vielfach erwiesen. Also ist keiner der Isokratiker verheiratet, vielleicht eine Spätfolge von 1984 und dem Wirken ihres Kreises. Zurück zum Treffen der Isos am 22. Juni 2018. Die Stimmung ist tiefenentspannt, alle lachen und genießen das Zusammensein. An ihren Prinzipien haben sie nie etwas geändert, diesen wertvollen Schatz tasten sie nicht an. Auf dem Umweg über Songtexte und Filmzitate rutschen gelegentlich Beziehungsaspekte in die Gespräche, auch wenn sie diese niemals mit persönlichen Erlebnissen anreichern. Schließlich sehen sie im Vordergrund immer die Philosophie, selten das Konkrete. Heute Abend ist eine der Sternstunden dieser isokratischen Philosophie. Rick entfaltet einen verknitterten Zettel, er räuspert sich. Oh, ganz analog, nicht digital. Diese grundsätzliche Erkenntnis habe ich mit der Hand geschrieben, ein Zitat von Bogart. Alle sind sehr gespannt. Ist es von ihrem bewunderten Bogart? Oder von Bogart in Ricks Rolle? Oder von Rick mit dem Bogart-Hut? Rick räuspert sich noch einmal. A wise man never contradicts his wife. He waits until she does it herself. Ein kluger Mann widerspricht seiner Frau nicht. Er wartet, bis sie es selber tut. Ja, mit diesem Zitat, er wartet, bis sie es selber tut, endet das Buch. Und natürlich ist noch einiges offen. Deswegen gebe ich einen klaren Ausblick auf Band 3 der Trilogie, auf den letzten Band. Der ist sehr dick und heißt Arthur ist gefährlich. Auf 360 Seiten erfährt der Leser nun, was das Jahr 1984 für die Protagonisten so erfolgreich gemacht hat. Das heißt, es geht wieder um das gleiche Jahr, um die gleichen Personen und die gleichen Begebenheiten. 1984, alle sind krank und suchen Hilfe bei Therapeuten und Ärzten ohne die erhoffte Wirkung. Dennoch, und das ist der Clou des Buches, dennoch gesunden sie, weil sie den unschätzbaren Wert von Freundschaft erkennen. Warum aber ist Arthur gefährlich und was bedeuten die Anagramme? Wer ist überhaupt Arthur? Alle offenen Fragen und Handlungsstränge aus Band 1 und 2 finden nun ihre Lösung. Die Trilogie mündet in einem Psychogramm der grün-alternativen Szene. Und wie wir gerade schon gehört haben von den jungen Leuten, der Gründergeist der hellwachen Chronisten wird an die Kindergeneration weitergegeben, womit das Buch im Jahr 2020 einen positiven Abschluss findet. Ja, ich hoffe, ich habe Sie neugierig genug gemacht. In Folge 30 des Podcasts nächste Woche starte ich dann mit Band 3. Immer mal wieder kommen auch aktuelle Fragen zum Thema Verlegen und Büchermachen dazu. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich den Podcast fortsetzen werde. Wenn ich im Herbst mit dem Band 3 fertig bin, gibt es Lesungen aus anderen Büchern und vor allen Dingen vermehrt aktuelle Themen aus der Buchbranche, aus der Buchherstellung, aus der Ästhetik, aus der Typografie und viele mehr. Bleiben Sie mir treu. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz.